Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im ersten Buch Mose. Jetzt stimmt's, 1. Mose Kapitel 8, die Verse 1 bis 22, also das gesamte Kapitel. Und wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, sodass die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verschlossen samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, sodass sie sich vermindert hatten nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am 17. Tag des 7. Monats. Und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum 10. Monat. Am 1. Tag des 10. Monats konnte man die Spitzen der Berge sehen. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, dass Noah das Fenster an der Arche öffnete, das er gemacht hatte. Und er sandte den Raben aus, der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Danach sandte er die Taube aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte. Da kehrte sie zu ihm zur Arche zurück, denn es war noch Wasser auf der ganzen Erdoberfläche. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Und er wartete noch weitere 7 Tage. Dann sandte er die Taube wieder von der Arche aus. Und die Taube kam zur Abendzeit wieder zu ihm und siehe, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser sich verlaufen hatte auf der Erde. Nachdem er noch weitere 7 Tage gewartet hatte, sandte er die Taube wieder aus. Da kam sie nicht mehr zu ihm zurück. Und es geschah im 601. Jahr, am 1. Tag des 1. Monats. Da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute, und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Und im 2. Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde ganz trocken geworden. Da redete Gott zu Noah und sprach, geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. So ging Noah hinaus, samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Alle Tiere, alles Gewürm und alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, warten gehört nicht zu meinen Stärken. Ich weiß nicht, ob es zu deinen Stärken gehört. Menschen, die gut warten können, die nennen wir geduldig. Geduld ist eine Eigenschaft, manche Menschen haben mehr davon und manche weniger, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen ihr kennt, von denen ihr sagen würdet, der oder die ist wirklich geduldig. Die Bibel ruft uns immer wieder zur Geduld auf. Im Buch der Sprüche zum Beispiel lesen wir, besser ein Geduldiger als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Warum gehört Warten eigentlich so zu unserem Leben wie Essen und Trinken? Die Antwort hat mit der Situation unserer Welt zu tun. Jeder Mensch, ausnahmslos jeder, sieht, dass mit unserer Welt irgendetwas nicht stimmt. Und jeder Mensch wartet darauf, dass sich das ändert. Wann ist wieder alles gut? Es ist diese Ahnung, die in jedem Menschen drin steckt, so eine Ahnung, die wir aus dem Paradies mitgebracht haben. Und es ist nicht nur die Ahnung, dass etwas mit unserem Leben nicht stimmt, sondern es ist die Überzeugung, die wir haben, irgendwie könnte alles wieder gut sein. Irgendwie müsste doch alles irgendwann mal wieder gut sein. Und deswegen heißt es warten. Und das fällt uns mehr oder weniger ungeduldigen Menschen oft nicht leicht. Warten, wieder gesund zu werden. Warten, endlich wieder fröhlich zu sein. Warten darauf, dass endlich das und das passiert. Warten, dass endlich wieder Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Als Christen wissen wir, warum in dieser Welt alles weit davon entfernt ist, gut zu sein. Es ist die Sünde, die uns das Paradies hat verlieren lassen, die uns von Gott getrennt hat und als Folge davon auch voneinander. Aber auch als Christen müssen wir warten. Ein Grund dafür ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Ja, die Sünde ist allgegenwärtig. Sie ist in uns, sie ist in dem anderen, sie ist im System dieser Welt. Und andererseits müssen wir oftmals unangenehm warten, weil Gott diese Welt bereits jetzt richtet. Wenn wir so über Gottes Gericht nachdenken, dann denken wir meistens so an die Zeit, wenn Jesus wiederkommen wird und diese Welt dann richten wird. Und das stimmt auch. Aber das Gericht Gottes fängt jetzt schon an. Schon seit vielen Jahren richtet Gott diese Welt immer wieder durch Krankheiten, durch Armut, durch Naturkatastrophen, durch Gewaltregime, durch viele Dinge. Und das Problem bei Gottes Gericht zur Zeit ist, wenn Gott am Ende der Zeiten alle richten wird, dann macht Gott einen ganz klaren Unterschied zwischen seinen Freunden und seinen Feinden. Zur Zeit macht er den Unterschied oft nicht. Oder anders formuliert, als Christen leiden wir zur Zeit unter Gottes Gericht oft genauso wie andere Menschen auch. Ja, wenn wir mal in der Geschichte zurückblicken ins Römische Reich, sonst Ende des Römischen Reiches, da ist das Reich langsam untergegangen. Und das Leben im Römischen Reich wurde immer schwieriger. Und das lag daran, dass die Kaiser nur noch an Macht und Reichtum interessiert waren. Und das stürzte ganz Europa ins Chaos. Aber darunter litten eben nicht nur die Menschen, die das Gericht Gottes provoziert haben durch ihr Verhalten, sondern auch die Christen. Viele von ihnen starben, viele litten wirtschaftlich und verloren Angehörige. Andere mussten Hals über Kopf ihre Heimat verlassen. Und bei uns ist es so, dass wir noch in relativ ruhigen Zeiten leben. Aber sollte Gott unser Land einmal bereits, bevor Jesus wiederkommt, für seine Rebellion richten, dann wird es auch uns Christen treffen. Und dann heißt es ganz besonders, geduldig zu warten. Geduldig darauf zu warten, dass endlich wieder alles gut wird. Und je schlechter es einem geht, desto schwieriger ist es zu warten. Ich denke, das kennt jeder von uns. Wenn wir den Epheserbrief an den Anfang gucken, da lesen wir in Kapitel 1, Vers 7, dass Paulus voller Überzeugung sagt, in Jesus Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und 7 Verse später sagt derselbe Paulus, dass wir noch auf die Erlösung warten. Also auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Paulus sagt in einem Kapitel, wir sind schon erlöst und wir warten auf die Erlösung. Und das kann manchmal ganz schön hart sein. Gott sagt zu dir, du bist erlöst, alles ist gut, aber du siehst häufig relativ wenig davon. Dein Leben fühlt sich oft nach allem an, nur nicht danach, jetzt wirklich erlöst zu sein. Ja, und so ging es zum Beispiel den Israeliten in der Wüste. Gott hatte sie aus Ägypten befreit. Sie hatten sein Handeln gesehen, erst in den 10 Plagen und dann durch das Schilfmeer. Und dann waren sie in der Wüste. Sie waren erlöst, aber sie waren noch längst nicht im verheißenen Land angekommen. Sie litten an Durst und Hunger, an Angriffen von außen und an Angriffen von innen. Sie waren erlöst und sie warteten auf die Erlösung. Und so ging es auch Noah. Gott hatte alles vorbereitet. Er, seine Familie und die Tiere waren in diesem Holzkasten. Alle anderen Menschen und alle Tiere, die nicht in diesem Kasten waren, die waren jetzt tot. Die Besatzung der Arche lebte. Aber sie konnten noch nicht das Ende der Geschichte sehen. Ja, für uns ist ja die Gefahr bei solchen Geschichten in der Bibel, dass wir sie immer vom Ende her lesen, weil wir sie schon so gut kennen. Wir denken uns dann, naja, wie wird das wohl gewesen sein? Ist auch gar nicht so entscheidend, denn am Ende geht es ja sowieso gut aus. Aber versetzen wir uns doch einmal jetzt an das Ende von Kapitel 7 und den Anfang von Kapitel 8 und wir versetzen uns mal in Noah. Er ist dort in diesem riesigen Holzkasten. Es regnet und regnet und regnet und von unten brechen die Quellen der Tiefe auf. Das Holz ächzt und knarrt und biegt sich. Rundherum ist nur Wasser und Chaos. Die Arche schwankt hin und her. Gott hat ihm nicht gesagt, wie lange das geht. Für Noah stellte sich wahrscheinlich die Frage, die sich wahrscheinlich jedem von uns immer mal wieder stellt. Ja, irgendwo bin ich gerettet, aber werde ich das auch irgendwann mal wirklich erleben? Wird Gott tatsächlich irgendwann mal alles wieder gut machen? Oder werde ich vielleicht in diesem Holzkasten sterben, weil er kaputt geht? Oder mir das Essen ausgeht? Oder ich nach Jahren auf dem Schiff einfach an Altersschwäche sterbe? Wie wir heute und wie die Israeliten in der Wüste, so wartete auch Noah darauf, dass Gott alles wieder gut machen würde. Und das ist unser Thema für heute Morgen. Gott macht alles wieder gut. Erstens, weil er dich nicht vergisst. Zweitens, auch wenn du lange darauf warten musst. Und drittens, damit du ganz nah bei ihm Ruhe findest. Gott macht alles wieder gut, weil er dich nicht vergisst, auch wenn du lange darauf warten musst. Und drittens, damit du ganz nah bei ihm Ruhe findest. Wie gesagt, vermutlich sah für Noah jeder Tag gleich aus. Es gab kein Anzeichen für ein Ende. Und vielleicht wurde diese Frage auch von Tag zu Tag immer bohrender. Sag mal, Gott, hast du mich vergessen? Und die Antwort auf diese Frage findet sich direkt am Anfang in Vers 1. Da lesen wir, da gedachte Gott an Noah und alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Gott gedachte, oder wir würden heute sagen, Gott erinnerte sich an Noah. Mein erster Punkt, Gott macht alles wieder gut, weil er dich nicht vergisst. Gott erinnerte sich. Wir haben in einer der letzten Predigten schon gehört, dass Gott etwas bereute. Und damals haben wir gelernt, Gott bereut nicht so wie wir Menschen. Und das Gleiche gilt auch für sein Erinnern. Wenn wir Menschen uns erinnern, dann geht das ja meistens so. Ach, ich hab ja heute Abend diesen Termin bei der und der Person. Oder wir sagen uns, ach stimmt, den wollte ich ja schon wochenlang mal wieder anrufen. Habe ich ja völlig vergessen. Wenn Gott sich erinnert, dann nicht, weil er irgendwas vergessen hat. Sondern wenn wir in der Bibel lesen, dass Gott gedenkt, dass er sich erinnert, dann bedeutet das immer, dass er damit anfängt, Dinge im Leben, die nicht so laufen, wieder gerade zu rücken. Das ist in Situationen, wo du denkst, Gott habe dich vergessen oder wo alles so wirkt, als habe Gott dich vergessen, wo er anfängt einzugreifen. Das bedeutet es, wenn wir in der Bibel lesen, Gott gedenkt oder erinnert sich. Gott hatte dem Noah versprochen, ihn durch die Flut hindurch zu retten. Er hatte Noah sogar angekündigt, ich mache einen Bund mit dir, Kapitel 6, Vers 18. Und jetzt beschließt Gott, diese Bundesverheißung an Noah wahrzumachen, in Kapitel 8, Vers 1. Sie in die Tat umzusetzen. Gott erinnert sich. Das meint es, dass Gott gedachte. Ja, wenn Gott zögert, hat er seine Gründe dafür. Aber wenn Gott zögert, liegt es niemals daran, dass er dich vergessen hat. Ab Vers 1, die zweite Hälfte, sehen wir dann, wie das aussieht, dass Gott sich erinnert. Gott stoppte die Wasserströme von oben und die von unten. Und er ließ dann einen Wind aufkommen und langsam, aber sicher verschwand das Wasser wieder. Es dauerte 150 Tage, also ungefähr 5 Monate. Aber es passierte. Irgendwann kamen dann die Bergspitzen langsam zum Vorschein. Die Arche landete dann auf einem dieser Berge, dem Gebirge Ararat. Das ist da, wo heute so die Grenze zwischen dem Iran und der Türkei ist. Und wenn wir uns das nochmal angucken, finden wir hier in den ersten 5 Versen eine Kurzvorstellung unseres Gottes. Wir lernen ihn dort kennen einerseits als den Gott, der uns retten will. Der Gott, der sich durch seinen Bund an seine Verheißung gebunden hat und der sie einhalten will, weil er sich daran erinnert, weil er ein Gott ist, der niemals vergisst. Ja, es war der bekannte Prediger Spurgeon, der seine Gemeinde immer wieder daran erinnert und ermutigt hat, Gott seine Verheißungen vorzuhalten. Gott daran zu erinnern, Gott, du hast es uns doch versprochen. Wir haben einen Gott, der uns helfen will. Und andererseits haben wir einen Gott, der uns helfen kann. Ja, Gott ist kein lieber Gott in dem Sinn, dass er so ein gutmütiger Opa ist, der angesichts der ganzen Sünde und des Leids in der Welt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und Tränen vergießt, weil er nichts dran ändern kann. Nein, der Gott, der uns helfen will, ist auch der Gott, der uns helfen kann. Er hat diese Welt nicht nur geschaffen, er hat nicht nur die Sintflut gemacht, er hat auch den Wind geschickt in Vers 1. Er hat die Brunnen der Tiefe verstopft in Vers 2. Er hat dem Regen gewehrt, ebenfalls Vers 2. Gott will uns helfen, weil er gnädig und treu ist, und er kann uns helfen, weil er souverän und allmächtig ist. Preist den Herrn dafür. Aber Gottes Zeitplan ist nicht unbedingt das, dass er das hier und jetzt tut, dass er das so tut, wie wir das gerne hätten. Manche Dinge in deinem Leben bringt er schnell und direkt und schon hier auf der Erde in Ordnung. Wir sollen ihn auch darum bitten, wir sollen ihm deswegen vertrauen. Aber es passiert nicht, längst nicht bei allen Dingen. Völlig frei von der Sünde wirst du erst nach deinem Tod sein. Manche deiner Krankheiten heilt Gott vielleicht schon hier und jetzt. Aber je älter jeder von uns wird, desto weniger ist das so. Desto mehr merken wir, manche Dinge, die ändert Gott eben nicht mehr. Einen neuen Körper bekommst du erst nach dem Tod. Manches Leid in deinem Leben lindert Gott vielleicht schon hier. Aber frei vom Leid wirst du erst nach deinem Tod sein. Weißt du, Gott vergisst dich nicht. Gott greift ein. Aber er greift nicht immer dann ein, wenn wir das wollen. Und oft lässt er uns warten. Noah musste 150 Tage warten, lesen wir in Vers 3. Dann wartete er nochmal 40 Tage, bis er den ersten Versuch unternahm, herauszubekommen, ob man vielleicht schon die Arche verlassen kann. Und dann dauerte es nochmal Wochen, bevor er wirklich die Arche verlassen konnte. Und wir sehen, wie Noah sich hier in Geduld üben musste, wie er warten musste. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gott macht alles wieder gut, auch wenn du lange drauf warten musst. Die Arche war auf dem Gebirge Ararat gelandet. Aber Noah wusste, das heißt noch gar nichts. Ja, wenn die Spitzen der Berge herausgucken, dann dauert es noch eine ganze Weile, bis man wirklich rausgehen kann, bis auch wirklich die Täler, wo man leben kann, auch frei von Wasser sind. Und Noah wartete 40 Tage, also fast 6 Wochen. Und dann schickt er einen Raben los. Wir lesen davon in Vers 7. Und Raben sind relativ kräftige Tiere. Und es scheint so hier von dem Bericht, dass der Rabe auch gar nicht mehr zurückgekehrt ist, sondern dass er einfach hin und her geflogen ist und sich auf den Bergspitzen seine Nahrung gesucht hat. Raben können gut auf Bergen überleben. Und anschließend schickte Noah dann 3-mal eine Taube weg. Und Tauben können lang nicht so lange fliegen wie Raben. Sie sind besser geeignet, um anzuzeigen, ob die Erde jetzt tatsächlich wieder bewohnbar ist, weil sich Tauben hauptsächlich in den Tälern bewegen. Ja, eine Taube würde zurückkommen, solange nur die Bergspitzen frei sind, und erst da bleiben, wenn auch wirklich die bewohnbaren Gegenden der Erde wieder wirklich bewohnbar sind. Und so war es dann auch, dass beim ersten Mal, als Noah diese Taube ausgeschickt hat, die Taube auch direkt wiederkam. Die Erde war immer noch unbewohnbar. Noah musste wieder warten, 7 Tage. Dann schickte er die Taube wieder los, Vers 10. Auch dieses Mal kommt sie zurück. Aber dieses Mal hat sie was dabei. So ein kleines Ölbaumblatt. Und Noah wusste, jetzt wird es so bald soweit sein. Aber er stürmt nicht einfach aus der Arche raus. Er wartet nochmal 7 Tage und dann schickt er die Taube ein drittes Mal los. Und dieses Mal bleibt sie weg. Und das hat Noah gesagt, ja. Jetzt ist die Erde wieder bewohnbar geworden. Endlich. Und jetzt reißt Noah auch die Tür von der Arche auf und stürmt raus. Moment, das macht er gar nicht. Ganz geduldig nimmt Noah erstmal das Dach von der Arche ab, schaut sich erstmal die Welt an und sieht nach ungefähr einem Jahr Flut war sie wieder ganz trocken. Vers 13 und dann Vers 14. Im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde ganz trocken geworden. Aber jetzt doch, also jetzt, wo Noah auch wirklich selbst gesehen hat, dass die Erde trocken ist, jetzt nichts wie raus, oder? Noah geht immer noch nicht. Er wartet so lange, bis Gott ihm sagt, geh raus. Noah, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und wisst ihr, Noahs Geduld, die wir hier in diesem Kapitel sehen, die ist beeindruckend. Das ist ein geduldiger Gehorsam. Er geht erst, als Gott es ihm sagt, genauso wie bei der Arche, die er genauso gebaut hat, wie Gott ihm das gesagt hat. Geduldiges Warten auf Gott, das charakterisiert Noahs ganzes Leben. Ja, gehen wir nochmal in Gedanken an den Anfang von der ganzen Arche-Geschichte, als Noah den Auftrag zum Bau der Arche erhielt. Ja, eine jahrelange und scheinbar sinnlose Aufgabe, einen riesigen Holzkasten einfach aufs trockene Land zu setzen und das in der brennenden Sonne dort. Anfangs war es vielleicht spannend, aber irgendwann, ja, man könnte mal in der Schule die Matheaufgabe stellen, wie viele Quadratmeter Schiffsfläche Noah mit Pech abdichten musste. Und das Ganze ja zweimal, einmal von außen, einmal von innen. Ja, wenn man das mal so überschlägt, es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr gewesen, als die Hausbauer und Hausrenovierer in unserer Gemeinde zurzeit so streichen und verputzen müssen. Ein bisschen mehr. Noah blieb geduldig, auch während der Flut. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bilder aus Kinderbibeln kennt oder so. Wir hatten früher ein Puzzle als Kinder. Strahlend blauer Himmel, so eine süße, nette Arche und so lauter lachende Tiere, die so über die Reling winken und so ein grinsender Noah, der auch so über die Reling winkt. Wie auch immer es war, so war es nicht. Ja, das Wasser ging richtig ab. Die Bibel sagt von oben und von unten. Das Schiff hat vermutlich bestialisch gestunken. Eine Reling gab es übrigens auch nicht. Noah musste erst das Dach abnehmen, um überhaupt rausgucken zu können. Und vermutlich war Noahs Familie den ganzen lieben langen Tag damit beschäftigt, in diesem dunklen Kasten den Mist der Tiere wegzumachen. Noah wartete, selbst als alles danach aussah, als könnte man den stinkenden, stickigen, dunklen Kasten endlich verlassen. Schickte er erst in aller Ruhe Vögel los und wartete dann sogar noch darauf, dass Gott ihm endlich das Okay gab. Noah sehen wir hier als den Meister des geduldigen Wartens. Und besonders deutlich wird es in Vers 9. Wenn wir Noahs Bericht mit dem aller anderen Menschen seit Adam vergleichen, dann fällt ja eine Sache auf. Im Vergleich zu allen anderen Leuten erfahren wir sehr, sehr viel über Noahs Leben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viel, was wir einfach nicht erfahren, aber vielleicht gerne wissen würden. So Sachen wie, wie sahen eigentlich Noahs Predigten aus, die er den Leuten damals gehalten hat? Was haben eigentlich seine Frau und seine Söhne dazu gesagt? Haben die mitgemacht? Haben die ihn auch ausgelacht? Wie sah eigentlich so ein typischer Tag in der Arche aus? Wie stellte Noah eigentlich sicher, dass die Schafe in der Arche nicht von den Löwen aufgefressen wurden? Auf all diese Fragen gibt es keine Antworten. Der Bericht jagt durch dieses eine Jahr der Sintflut. Mit einer Ausnahme. Und das ist Vers 9. Noah hatte gerade das erste Mal die Taube losgeschickt, da lesen wir in Vers 9, aber die Taube fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte. Da kehrte sie zu ihm in die Arche zurück, denn es war noch Wasser auf der Erdoberfläche. Und jetzt? Da streckte er seine Hand aus, ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Hier berichtet uns die Bibel in einem Halbvers, ein scheinbar total unwichtiges Detail aus Noahs Leben. Nämlich, wie er diese Taube beim ersten Mal wieder zurück in die Arche holte. Stellt euch mal kurz vor, jemand würde eine Biografie über euch schreiben. Und jedes Jahr eures Lebens würde er so ungefähr in 10 Seiten abhandeln. Ja, nur die großen und ganz wichtigen Ereignisse eures Lebens, keine Details, dafür ist kein Platz. Nur an einer Stelle macht er es anders. Da schreibt er über euch: Am 27. November kehrte XY die Straße. Es war ein trüber Tag. Er oder sie ging in den Schuppen und suchte den passenden Besen. Danach ging es auf den Bürgersteig. Mit langsamen Bewegungen gelang es XY, die Blätter zu einem symmetrischen Haufen aufzutürmen. Einen Monat später war dann Weihnachten. Wie jedes Jahr kam die gesamte Familie zusammen. Eine Woche später an Silvester feierte XY mit seinen Freunden und so weiter. Was würdet ihr dem Autor sagen? Vermutlich würdet ihr fragen, geht's noch? Ja, da jagst du durch mein Leben und berichtest ein Detail und dann, wie ich im November mal die Straße gefegt habe? Und genauso ist es hier bei Noah. Was hat sich der Heilige Geist mit dem Ende von Vers 9 gedacht? Noah streckte seine Hand aus, ergriff die Taube und nahm sie wieder zu sich in die Arche. In der deutschen Übersetzung kommt das nicht so rüber wie im Hebräischen, aber Experten der hebräischen Sprache weisen darauf hin, dass in diesem halben Vers betont wird, wie liebevoll und behutsam Noah die Taube zurück in die Arche genommen hat. Ich gebe das mal sehr frei im Deutschen wieder, etwa so, wie es im Hebräischen klingt. Noah sah die Taube und er streckte ihr liebevoll die Hände entgegen, nahm sie sanft in seine Hand und holte sie in den sicheren Bau der Arche. Salomo schreibt in den Sprüchen, der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh, das Herz des Gottlosen aber ist grausam. Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, aber vielleicht ungefähr so. Ich hätte gesehen, die Taube kommt wieder ohne irgendwas. Ich hätte vermutlich den Kopf geschüttelt, die Taube so gesehen hätte und gedacht, oh Mann, du dummes Tier, hättest du nicht mit einer besseren Nachricht nach Hause kommen können? Jetzt nochmal 7 Tage? Wie lange soll das hier noch dauern, bis die Erde endlich trocken ist? Komm rein, aber sieh zu, wie du selbst reinkommst. Noah ist anders. Noah ist geduldig und genau das zeigt uns die Bibel ganz besonders in diesem halben Vers. Wie entspannt, wie liebevoll, wie ruhig er diese Taube zurück in die Arche nimmt. In der Bibel bedeutet Geduld immer warten. Aber es ist niemals ein Warten ohne Ziel, sondern immer ein Warten in der Gewissheit eines Tages. Egal wie lange es dauert, eines Tages weiß ich ganz sicher, da wird alles wieder gut, weil Gott sich eben erinnert. Und irgendwann ist es dann auch für Noah soweit, er sieht das, worauf er gewartet hat. Gott erlaubt ihm, die Arche zu verlassen. Noah, seine Familie und die Tiere betreten eine neue Schöpfung. Das ist total spannend. Kapitel 8, also das Kapitel von heute Morgen, greift ganz viel aus Kapitel 1 wieder auf, also aus dem Schöpfungsbericht. Ja, wir hatten beim letzten Mal schon gesehen, auch der Bericht in Kapitel 6 und 7, also über die Sintflut an sich, greift sehr viel aus dem Schöpfungsbericht wieder auf. Es ist so, als würde der Heilige Geist sagen, am Anfang war die Schöpfung, Kapitel 1 und 2. Dann kam die Antischöpfung, Kapitel 6 und 7, die Sintflut. Und jetzt sehen wir die Neuschöpfung, Kapitel 8. Ich möchte euch mal einige der Parallelen zwischen Kapitel 1, dem Schöpfungsbericht, und hier Kapitel 8, der Neuschöpfung, zeigen. In 1. Mose 1 lesen wir gleich zu Beginn, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Hier in Kapitel 8, Vers 1 lesen wir, und Gott ließ einen Wind oder Geist, Wind und Geist sind dasselbe Wort, über die Erde wehen, sodass die Wasser fielen und dem Regen vom Himmel her Einhalt geboten wurde. Ja, wir haben hier Wind und Geist, Wasser, Erde, Himmel. 4 Wörter, die am Anfang der Schöpfung und auch am Anfang der Neuschöpfung auftauchen. Und das zieht sich durch. In Versen 2 und 3 lesen wir von den Wassern am Himmel und den Wassern auf der Erde, genauso wie am zweiten Schöpfungstag, wo Gott die Wasser am Himmel und die Wasser der Erde voneinander trennte. Später sehen wir am Ölbaumzweig, wie Gott die Pflanzen sozusagen neu geschaffen hat. 3. Schöpfungstag. Dann spielen ja die Vögel eine entscheidende Rolle, der Rabe und die Taube. 5. Schöpfungstag. Schließlich verlassen Tiere und Menschen, die Gott am 6. Schöpfungstag geschaffen hat, die Arche. Und dann wiederholt Gott den Auftrag an Noah, den er am Anfang Adam gegeben hat. Vers 17. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. Seid fruchtbar und mehret euch. Gott hatte die Welt neu geschaffen. Und Noah sah jetzt mit eigenen Augen das, worauf er über ein Jahr gewartet hatte. Und auch wir leben ja in einem Sinn in dieser neuen Schöpfung. In einem anderen Sinn warten wir aber auf die wirkliche neue Schöpfung. Wir haben eben schon gesehen, unser Leben ist dem Leben in der Arche gar nicht so unähnlich. Auch wir sind gerettet, spüren aber jeden Tag auch das Gericht, das über diese Welt geht. Wir wissen, dass eines Tages alles gut werden wird, aber noch sehen wir nicht so viel davon. Und in einer solchen Situation ist Warten gar nicht so einfach. Geduld gehört ja meistens nicht so zu unseren Stärken. Und dann kann man sich ablenken. Oder man kann versuchen, das Leben sich irgendwie schön zu malen. Das hilft vielleicht auch so für eine Weile. Aber die wirkliche Sehnsucht, das, auf das wir wirklich warten, das wird dadurch nicht gestillt. Geduldig zu warten, das gelingt nur, wenn wir uns an den Gott erinnern, der sich an uns erinnert. Geduldig zu warten, das gelingt nur, wenn du die enge Gemeinschaft zu diesem Gott schon hier suchst, den du jetzt noch nicht siehst, aber den du in der neuen Schöpfung dann einmal sehen wirst. Über Noah heißt es ganz am Anfang in Kapitel 6, Vers 9, dass er mit Gott wandelte. Nur so konnte Noah diese Spannung aushalten zwischen dem, was Gott versprochen hat auf der einen Seite und dem, was er sah, was er erlebte, wie sein Leben eben aussah. An diesem Tag, als Noah die Arche verließ, konnte er das sehen, was er jahrelang geglaubt hat. Die neue Schöpfung. Aber das Ziel dieser Schöpfung war kein Selbstzweck. Gott machte nicht alles neu, damit jetzt einfach alles neu ist, sondern damit Menschen wie Noah mit ihm Gemeinschaft haben können, damit sie bei ihm Ruhe finden. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Gott macht alles wieder gut, damit du ganz nah bei ihm Ruhe findest. In Kapitel 5, als Noahs Name zum ersten Mal auftaucht, da wird sein Name von dem hebräischen Wort für Trost abgeleitet. Ja, sein Vater nannte ihn Noah, weil er hoffte, dass Noah ihn trösten würde. In unserem Kapitel wird ein anderer Bezug hergestellt zum Namen Noah. Der Name Noah klingt nicht nur ähnlich wie das Wort für Trösten im Hebräischen, sondern auch wie das Wort für Ruhen oder zur Ruhe kommen. Und dabei war Noahs Leben alles andere als ruhig. Ja, erst war da der Bau der Arche, später dann ein Jahr Sintflut, warten und bangen und wieder warten. Noah ist ein ruheloser Mann bisher gewesen. Bis Vers 4. In Kapitel 8, Vers 4 lesen wir, dass die Arche auf dem Berg Ararat zur Ruhe kam. Da finden wir das Wort, von dem Noahs Name abstammt. Endlich wird Noahs Name sozusagen ein bisschen Wirklichkeit in seinem Leben. Noah, Noahat, sozusagen auf dem Berg Ararat. Aber er muss weiter wirklich zur Ruhe kommen. Er muss weiter wirklich warten. In Vers 9 taucht das Wort ein weiteres Mal auf. Die Taube fand bei ihrem ersten Flug keinen Platz, wo ihr Fuß ruhen konnte. Die Taube konnte also erstmal nicht Noahen. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Als Noah die Arche verlassen hatte, da war das Erste, was er tat, hinzugehen und Gott ein Opfer zu bringen, Vers 20. Er wandelte wieder mit diesem Gott, der sich jetzt treu erwiesen hatte, der Noah nicht vergessen hatte, der sich an Noah erinnert hatte. Vers 20. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Lieblich ist ein schönes altes Wort, aber eigentlich steht das hier gar nicht. Hier taucht nämlich ein drittes Mal das Wort für Ruhen auf. Wir könnten übersetzen, Gott roch den ruhebringenden Duft. Oder wir könnten auch übersetzen, Gott roch den Noah-mäßigen Duft. Noah wusste, wirkliche Ruhe, das erreiche ich nur durch ein Opfer. Ja, und tatsächlich war es ja so, dass Noah ein total vorbildliches Leben führte. Ja, sein Glaube war ein vorbildlicher Glaube, das haben wir letzte Woche gesehen. Seine Geduld war total vorbildlich, das haben wir heute gesehen. Aber Noah war nicht perfekt. Ja, deswegen musste er zum Beispiel opfern. Wäre er ein perfekter Mensch gewesen, hätte er nicht opfern müssen. Deswegen hatte Noah auch so viele reine Tiere mitgenommen. Nicht nur ein Paar von jedem, wie bei den unreinen Tieren, sondern 7 Paare von jedem. Er tötete diese reinen Tiere, damit sie stellvertretend für seine eigene Sünde starben. Die Menschen, die in der Sintflut starben, also alle Menschen außer Noah und seine Familie, die mussten selbst für ihre Sünde zahlen. Noah musste nicht für seine Sünde zahlen, denn das übernahmen die Opfertiere für ihn. Und die Opfertiere konnten das gar nicht wirklich. Sie waren viel zu schwach, für Noahs Sünde zu bezahlen. Sie konnten das nur symbolisch, nur vorläufig. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt in Kapitel 10, Vers 4 seines Briefes, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Was Noah wirklich brauchte, was jeder Mensch wirklich braucht, das ist ein wirkliches Opfer. Stark genug, um wirklich die gewaltige Last von Gottes Zorn über Noahs Leben und auch über dein Leben zu tragen. Ein Opfer, das menschlich genug ist, um die Sünde von Menschen zu tragen. Ein Opfer, das perfekt genug ist, um nicht für sich selbst bezahlen zu müssen. Und für dieses Opfer gab Gott seinen eigenen Sohn für dich. Es ist das perfekte Opfer. Es ist das sündlose Opfer. Es ist das starke Opfer. Es ist das ein für alle Mal Opfer. Und durch dieses Opfer ist Gott nicht nur vorläufig beruhigt, also genoat, wie bei Noah, sondern er ist wirklich beruhigt. So vorläufig wie Noahs Opfer war auch seine Ruhe. Noah hatte in einem Sinn jetzt endlich Ruhe gefunden, endlich diese Neuschöpfung, endlich raus aus dem Kasten. Gott hatte die Welt neu geschaffen, aber eben nur vorläufig. Am Ende von Hebräer 11 lesen wir über Menschen wie Noah und diese alle, also unter anderem Noah. Obwohl sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. In anderen Worten, Noah wartet immer noch heute. Noah wartet immer noch darauf, dass Gott wirklich alles gut macht. Die Neuschöpfung nach der Sintflut, die war nur vorläufig. Das Opfer zeigt, direkt nach der Sintflut, anscheinend war die Sünde durch die Sintflut nicht ausgerottet. Die war immer noch genauso da. Noah wartet jetzt auf eine Neuschöpfung, in der die Sünde selbst ausgerottet ist. Die Neuschöpfung von Noah war nur vorläufig. Und das wird auch in dem Versprechen deutlich, das Gott dem Noah dann ganz am Schluss gibt. Verse 21 und 22. Da sagt Gott, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Ja, die Sünde ist noch da. Und trotzdem will Gott nie wieder die Welt so zunichte machen, wie er es in der Sintflut getan hat. Nie wieder. Jahreszeiten werden sich abwechseln. Nach dem Sommer kommt der Winter. Nach dem Tag kommt die Nacht und dann wieder der Tag und so weiter. Nach der Saat kommt die Ernte und wieder die Saat. Nie wieder, sagt Gott, wird es eine Sintflut geben. Mit einer Ausnahme. Gott fügt hinzu, solange die Erde besteht. Die Erde wird nämlich nicht ewig bestehen. Eines Tages wird Jesus wiederkommen und dann wird er eine wesentlich größere Antischöpfung durchziehen als bei der Sintflut. Petrus schreibt in Kapitel 3 seines zweiten Briefes, wir haben das eben schon gelesen, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Gegen das, was dann kommt, war die Sintflut nur ein kleiner Vorgeschmack. Geduld gehört nicht zu meinen Stärken. Ich weiß nicht, ob es zu deinen gehört. Und das einzige Heilmittel gegen unsere Ungeduld ist eine größere Sicht auf Gott. Bereits hier in dieser Welt nicht auf das zu schauen, was alles nicht so funktioniert, wie es sollte, sondern auf den Gott zu blicken, der kann und der will. Der Gott, der verspricht und der sich dann an seine Versprechen erinnert. Es geht darum, in Gemeinschaft mit ihm hier so weit wie möglich ein Stück weit zur Ruhe zu kommen, inmitten der Unruhe dieser Welt. Warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird er nicht nur die Neuschöpfung Noahs zerstören, sondern er wird sie durch eine ewige Neuschöpfung ersetzen. Es wird eine Neuschöpfung sein, in der Noah und du und ich wirkliche Ruhe finden werden, wo wirklich alles gut ist. Darauf wartet er, darauf warten wir. Petrus schreibt weiter in 2. Petrus 3, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung. Ja, wir warten mit großer Gewissheit, weil wir einen Gott haben, der nicht nur Versprechungen macht, sondern der sich auch daran erinnert und der eines Tages wirklich alles gut macht. Amen.